Sie hören Kontrafunk aktuell am Dienstag. Regelmäßige Hörer des Kontrafunks wissen, dass wir in den Sommermonaten diverse Themen vertiefend behandeln. Eines dieser Themen haben wir mit Krieg und Frieden überschrieben und heute soll es um Krieg und Diplomatie gehen. Denn im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg tobt ein erbitterter Streit unter anderem darüber, ob Diplomatie den Krieg hätte verhindern können, beziehungsweise ob sie ihn nun beenden kann. Darüber möchte ich jetzt sprechen mit einem der renommiertesten deutschen Diplomaten, der unter anderem für die UNO und die OSZE tätig war. Seit wenigen Wochen ist er nun Abgeordneter im EU-Parlament für das Bündnis Sahra Wagenknecht. Michael von der Schulenburg, schönen guten Tag.
Ja, vielen Dank.
Herr von der Schulenburg, unser Gespräch soll den Fokus auf Krieg und Diplomatie legen. Hatte die Diplomatie eigentlich überhaupt je eine Chance, den Krieg in der Ukraine zu verhindern?
Dass es überhaupt zu diesem Krieg gekommen ist, ist ein Versagen der Diplomatie gewesen, nicht? Dafür haben wir ja Diplomatie, nicht? Ich meine, dieser Konflikt hat sich ja seit den 90er Jahren schon angekündigt, nicht? Dass Russland immer wieder protestiert hat, dass die NATO an ihre Grenzen kommen. Wir wussten, dass Ukraine und das Schwarze Meer eine absolut rote Linie für die Russen ist. Das ist ja auch zu verstehen. Ich meine, die Amerikaner hätten genauso gehandelt. Also wir hätten das verhandeln können, nicht? Das ist ja eine typisch diplomatische Geschichte, dass man verhandelt, wie die Sicherheitssituation auf beiden Seiten ist, um da einen Kompromiss zu finden, mit dem beide leben können. Also es wäre gar keine Schwierigkeit, aber wir wollten es ja nicht. Und deswegen ist es auch zum Krieg gekommen.
Nun war die Diplomatie im Vorfeld aber durchaus am Werk. Es gab ja etwa die Abkommen Minsk I und Minsk II. Auf der anderen Seite gibt es Äußerungen der deutschen Kanzlerin Angela Merkel, dass diese Minsk-Abkommen eigentlich nur eine Hinhaltetaktik waren. Hat Moskau recht, wenn es sagt, Russland wurde auf dem diplomatischen Parkett betrogen?
Ja, das würde ich so sehen, ja, ganz eindeutig. Ich meine, diese Aussage von Frau Merkel, ich weiß nicht, ob sie das wirklich so gemeint haben, aber was noch viel schlimmer ist, was dann der Hollande danach gesagt hat, das ist natürlich verhandelt unter falscher Voraussetzung. Ich kann mich gar nicht erinnern, dass ich sowas jemals gehört habe. Ich habe ja nun viel Kriegen gewesen, wo verhandelt ist, aber dass jemand sagt, er hat das gar nicht so gemeint, der wollte eigentlich nur, dass die eine Seite sich besser bewaffnen könnte, naja, das auch so offen zu sagen, finde ich, Alter, unglaublich, das, ja.
Also heißt das, aus russischer Sicht hatte Moskau gar keine andere Wahl, als diesen Krieg dann so zu beginnen?
Also so weit würde ich nicht gehen. Ob die Russen eine Wahl hatten oder nicht, das müssen die Russen fragen. Ich bin hier nicht da, um die Russen zu verteidigen. Ich denke nur, dass wir versagt haben, Russland ernst zu nehmen, ihre Ängste vor einer Ausweitung der NATO ernst zu nehmen und dementsprechend mit ihnen zu verhandeln. Und das haben wir nicht gemacht. Wir sind zwar dahin gefahren, aber ein Scholz und ein Macron konnten sowieso nichts verhandeln. Aber eine neutrale Ukraine wäre es doch viel besser gewesen. Die wäre zusammengeblieben, die wäre nicht geteilt worden. Es hätte kein Donbass gegeben, es hätte nicht mal die Krim gegeben, hätten wir damals verhandelt, also die Abspaltung und so weiter. Also das ist, da haben wir eine Mitschuld. Und die größte Mitschuld haben wir natürlich, dass als es dann zu Friedensverhandlungen zwischen den Russen und den Ukrainern kam im März, April 22, dass wir die boykottiert haben, nicht? Seitdem, würde ich sogar sagen, tragen wir die Hauptschuld an diesem Krieg.
Sie können also entsprechende Berichte bestätigen, dass die Verhandlungsergebnisse aus Istanbul vom Westen aktiv sabotiert wurden?
Naja, ich war ja damals durch die Engländer involviert, weil sie mich gefragt haben, ob ich da beitragen könnte zu den beiden Parteien als Verhandler. Ja, ich habe sogar mit einigen von diesen gesprochen und so weiter. Nee, das ist eine ganz klare Sache. Für den Westen stellte sich dann das große Problem, dass ein solcher Friedensvertrag die Neutralität der Ukraine gebracht hätte. Und damit würde dadurch nachträglich die Invasion der Russen gerechtfertigt. Und das wollten sie natürlich nicht. Der Plan war schon, dass die Ukraine in die NATO kommt und dass man dann einen Brückenkopf nach Asien hat. Das war die strategische Überlegung dabei.
Dann gerne nochmal meine Frage von Beginn. Hatte die Diplomatie überhaupt eine Chance, wenn die jeweiligen Interessen so diametral gegenüberstanden?
Das ist doch gerade, was man in der Diplomatie macht, dass man verschiedene Interessen ausgleicht. Das bräuchte man die ja gar nicht. Also auch die Sache, dass man mit Putin nicht verhandeln könnte, weil er so feindlich ist, ist auch Quatsch. Ich meine, Verhandlungen finden nun mal zwischen Feinden, ja, zwischen Leuten, die sich vorher umgebracht haben, statt. Das ist doch immer so. Wir sprechen doch von Friedensverhandlungen und nicht von Freundschaftspakten oder so etwas. Dafür hat man doch Diplomatie. Im Kalten Krieg haben die Sowjetunion ja auch mit den Amerikanern und den anderen verhandelt, nicht, obwohl sie sich da gegenseitig mit Atomwaffen bedrohten und so weiter. Das ist doch ganz normal. Nein, es ist ein Verlust der Diplomatie. Und die Diplomatie hat versagt, weil die Politik keine diplomatische Lösung haben wollte.
Apropos Versagen, ist die Rolle der UNO möglicherweise auch zu schwach bzw. zu reformbedürftig, als dass sie überhaupt eingreifen könnte? Eine Rolle, die sie per Definition ja eigentlich übernehmen müsste.
Diese Definition, von der ich spreche, kenne ich gar nicht. Also ich weiß gar nicht, was Sie unter UNO verstehen. Die UNO, das ist im Grunde genommen bedeutet, ist die UNO-Charta, in dem sich 193 Länder untereinander verpflichtet haben, sich in einer bestimmten Form gegenüber zu verhalten. Die UNO-Charta ist ja im Grunde genommen ausgehebelt worden, schon 92 durch die sogenannte Wolfowitz-Doktrin, die also die Anführerschaft Amerikas in der Welt betonte und das auch militärisch durchsetzen wollte. Damit war natürlich die UNO-Charta von dem wichtigsten Land, das eigentlich da ist, die UNO-Charta zu verteidigen, ist sie im Grunde genommen damals schon ausgehebelt worden. Es ist so ein Vertrag, der ausgehebelt worden ist, nicht die UNO.
Das klingt aber doch recht desillusioniert, was die UNO angeht.
Nein, ich will nur sagen, man stellt sich was Falsches von der UNO vor. Es geht doch darum, wie wir eine globale Ordnung haben, nicht? Wie wir miteinander uns verhalten. Das kann sie entweder machen, indem die Staaten untereinander Verträge schließen, dass wir sagen, also wir greifen uns gegenseitig an, wir werden, in der UNO sagt, man hat eben nie wieder Krieg und solche Sachen. Das ist eine tolle Sache. Ich finde die UNO-Charta immer noch das tollste Dokument, das wir überhaupt haben. Und das sollten wir überhaupt nicht über Bord werfen. Damit habe ich ja schließlich 34 Jahre unterm Kopfkissen gelebt. Ja, also das Dokument, das war für mich wie so eine Bibel. Nur haben wir ein Missverständnis, warum die UNO das nicht macht. Was meint man denn mit UNO? Der Generalsekretär, der hat nicht mal das Recht, im Sicherheitsrat seine Stimme abzugeben. Er kann zwar da reden, aber er kann nicht wählen. Die UNO ist so ganz anders kreiert. Wir haben die UNO unterminiert. Und das ist eben deswegen, weil wir gedacht haben, wir brauchen einen Weltpolizisten, der die Ordnung macht, also Pax America, wie früher Pax Britannica. Und dann, wenn man das macht, dann braucht man natürlich auch keine UNO-Charta mehr. Und deswegen sind ja die Länder im Süden auch nicht auf unserer Seite. Denn die wollen sehr wohl die UNO-Charta haben. Weil die UNO-Charta ist angelegt worden für eine multipolare Welt, in der man spricht von einer gleichen Souveränität unter den Ländern. Also zum Beispiel keine Intervention in Ländern, wie wir das gemacht haben in der Ukraine mit der Revolution, was wir Revolution nennen, Coup nennt, was immer. Das ist natürlich die UNO-Charta. Und ich glaube, die UNO-Charta, gerade mit dem Ukraine-Krieg, wird sie wieder wichtig. Wir müssen uns überlegen, wollen wir eine Welt haben, die durch eine Armee in Ordnung gehalten wird, eines Staates, oder wollen wir eine Welt haben, in der wir ohne Waffen auskommen. Und dann brauchen wir das Völkerrecht. Und der Grundgedanke des Völkerrechts ist natürlich die UNO-Charta. Ich habe gerade einen Artikel rausgegeben, den ich überschrieben habe, hätten wir die UNO-Charta beachtet, hätte es den Ukraine-Krieg nicht gegeben. Also ich bin sehr positiv darüber. Also Sie verstehen mich da völlig falsch, ne?
Deshalb reden wir ja, dass wir solche Missverständnisse ausräumen können.
Ist ganz interessant. Dieser Artikel ist ja auch in Indien publiziert worden von mir. In Deutschland kann ich ihn kaum publizieren. Es ist einfach unsere Identität, wie wir das sehen. Sogar in der Schweiz, wo es dann publiziert worden ist, hat man die Überschrift weggenommen und die Einleitung weggenommen, weil man genau so denkt über die UNO-Charta. In Indien haben sie sogar die Präambel der Charta mit abgedruckt. Für die Inder, die Südafrikaner, die Brasilianer, ist die UNO-Charta die Hoffnung, dass sie aus einer Welt heraustreten, in dem ständig irgendwelche militärischen Interventionen in ihren Ländern durchgeführt werden?
Indien war ja auch mal Gründungsmitglied der sogenannten nicht paktgebundenen Bewegung. Ist das im Moment die große Stunde des globalen Südens, mit Diplomatie wieder Frieden herstellen zu können?
Sicher. Als diese ganze Idee kam, dass Amerika sozusagen die Bürden übernehmen müsste, um die Weltordnung aufrechtzuerhalten durch eine starke Armee und so weiter, war Amerika natürlich technologisch, wirtschaftlich, militärisch und politisch die einzige Supermacht 92. Das sind sie heute natürlich nicht mehr. Das sind sie nicht mehr. Und deswegen werden wir auch mit dem Ukraine-Krieg auch eine totale Veränderung der Situation kennen. Was Herr Scholz Zeitenwende nennt, findet ja nicht in seinem Büro statt, indem er da Waffen irgendwo hinschickt. Nee, die Zeitenwende findet ja weltweit statt. Und das bedeutet, dass wir, also der Westen, sehr an Einfluss verlieren wird und seine Macht sehr wohl mit anderen teilen muss. Und das wird daraus entstehen. Das ist unaufhaltbar.
Das heißt also, der Krieg wird enden, wie fast alle Kriege enden, mit Diplomatie. Aber die 1-Million-Dollar-Frage lautet ja, wann wird das soweit sein?
Naja, ach, nicht ein, leider Gottes, es ist mehr, es ist leider 100.000 Menschenfrage. Ich meine, wir dürfen nicht vergessen, mit jedem Tag sterben da junge Leute, also ob das Russen oder Ukrainer sind, sind ja alles Menschen, die da sterben auf dem Schlachtfeld. Das ist ja ein fürchterliches Schlachten dort. Und Sie wissen ja, dass zu Ende des Krieges, statistisch gesehen, aber auch bei anderen Kriegen, die meisten Tote immer in den letzten Monaten eines Krieges fallen. Nicht? Die Warnung, dass wir in eine Phase hineingehen, das zu einem fürchterlichen Abschlachten nochmal gerät, die ist natürlich da. Und ich denke, wer bei der ganzen Sache so enorm versagt hat, ist die Europäische Union. Ich halte die Europäische Union regelrecht für schuldig, sich in einer Form zu verhalten, die im Grunde genommen im Moment es unmöglich macht, einen Frieden auf europäischem Boden zu haben.
Herr von der Schulenburg, Sie sind jetzt Abgeordneter für das BSW im EU-Parlament. Haben Sie auch die Chance und den Plan, Ihre Sichtweise so in das Parlament einzubringen?
Man hat ja eine Resolution da verabschiedet, gleich am zweiten Tag, die Ukraine-Resolution. Und dazu wollte ich reden. Aber ich habe keine Redezeit bekommen. Wir sind ja natürlich eine kleine Truppe. Ich glaube, das war nicht unbedingt gegen mich gerichtet oder so. Ich habe darauf ein Video erzeugt und habe dann an die Abgeordneten appelliert, diese Resolution nicht zu unterschreiben. Aber 500 der 700 Abgeordneten haben das gemacht. Erstaunlicherweise auch Teile der Linken, kann es gar nicht glauben. Das ist eine Kriegsresolution, nicht? Da steht nur drin, dass man weitermachen muss, bis Russland besiegt ist oder Ukraine gewinnt und alle Territorien zurückkriegt, dass es keine Verhandlungen geben kann, schwere Verurteilungen von Orbán, der das alles schrecklich gemacht hat und weiß ich was alles. Das ist ja im Grunde genommen eine Resolution, meiner Ansicht nach, die dem Völkerrecht widerspricht, also der UNO-Charta widerspricht, nicht? Aber wir machen das einfach so. Damit hat sich ja die Europäische Union natürlich ins Abseits gesetzt, denn es ist ja völlig realitätsfremd, was da gefordert wird, nicht? Ein Sondergericht für die Russen, also dass die da vor das Gericht gestellt werden, dass alles zahlen müssen. Das ist nicht mehr so. Jetzt haben wir ja bald Trump in Amerika mit großer Wahrscheinlichkeit und wir werden da ein völlig anderes Amerika vor uns haben am Anfang des nächsten Jahres. Wir Europäer halten uns da so, als ob wir diesen Krieg noch gewinnen könnten. Ich meine, wer denn? Macron ist ausgesprochen geschwächt jetzt durch die Wahlen. Scholz ist geschwächt durch die EU-Wahlen. Wer soll denn das machen, dass wir da drei Fighter-Planes darüber schicken, dass wir den Krieg nicht entscheiden? Nicht? Also wir Europäer müssten doch Interesse daran haben, Diplomatie zu spielen. Aber wir haben ja Leute, die sich zwar Außenminister nennen, aber im Grunde genommen mit Diplomatie nichts am Hut haben. Ich meine, im Grunde genommen sind wir die großen Verlierer. Ich meine damit die Europäische Union. Und wenn ich solche Sachen sehe wie hier diese Resolution, dann... Das ist einfach eine politische Dummheit, was da passiert ist. Eine Dummheit, auch wenn man denkt, dass Russland der Verbrecher ist und weiß ich was alles, dann macht man doch nicht so eine realitätsfremde Resolution, die einen automatisch ausschließt von jeder Konfliktlösung des Ukraine-Krieges. Das haben wir damit jemand anders überlassen. Ich nehme an, das wird da wahrscheinlich eine Art Trump sein in der Zukunft, nicht? Oder die Chinesen. Aber wir nicht mehr. Das ist eine Arroganz, die wir haben und die auf keiner Realität aufgebaut ist. Und das sehe ich in dem Parlament. Ich denke, es wird noch schlimmer, wenn wir Frau Kallas haben. Also wir können uns doch den Krieg überhaupt nicht leisten.
Eine Einschätzung war das von Michael von der Schulenburg, ehemaliger UNO-Diplomat und aktuell Abgeordneter im EU-Parlament für das Bündnis Sarah Wagenknecht. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch.
Okay, vielen Dank. Alles Gute. Tschüss.